Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeitreisesofas. Heute sitzen auf dem Sofa natürlich wieder ich, der Onkel Jo und Sunny Fox, Sven Fössing, aber wir haben einen Gast, meinen lieben Freund Henry Ernst, den vormaligen Kopf der GamePro, ein Urgestein der Spielebranche, ein Mann, der alles über Spiele weiß. Wir freuen uns, dich heute hier begrüßen zu dürfen, Henry.
Vielen Dank für diese warmen Worte zur Begrüßung, die sehr charmant übertrieben waren. Aber ja, ich freue mich hier zu sein und mit euch mal ein bisschen über die ganz alten Zeiten zu reden.
Ja, außerdem hat er eine coole Radiostimme.
Genau. Fühl dich nicht unter Druck gesetzt.
Ich bin da tiefenentspannt, keine Bange.
Ja. Außerdem wollen wir ja heute über ein Thema reden, wo du ja sicherlich auch einige Kindheitserinnerungen mit verbindest. Ocean, die Videospielefirma.
Absolut. Ich meine, jeder von uns dreien wird da nicht nur einige Kindheitserinnerungen mit verknüpft haben, denke ich. Aber ja, ich meine, du kamst, als wir jung waren, um Ocean ja auch nicht rum, gell?
Ja, nee, das stimmt.
Sobald du irgendein Heimcomputersystem hattest, war Ocean mit dabei.
Ja. Ich zerkaue gerade erstmal meinen Hustenbonbon. Damit ich gleich ein bisschen deutlicher sprechen kann.
Damit du eine Ocean-frische Stimme... Okay, alles klar.
Ocean hatte aber auch, um das jetzt gerade am Anfang schon mal zu sagen, für meinen Geschmack das geilste Firmenlogo damals. Kennt ihr, habt ihr alle noch im Kopf Ocean, das wurde ja richtig reingeprügelt und das war schon so ein bisschen Cracker-mäßig. Cracker-Vorspann-mäßig, wenn da dieses Ocean-Logo kam. Also mich hat's immer gepackt. Ich fand das ein richtig geiles, cooles Logo. Ich möchte mal wissen, wer das gemacht hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er einen guten Job gemacht.
Warte mal.
Ah, du guckst jetzt wieder in deinem schlauen Ocean-Buch. Der Sven, der hat nämlich ein, ich glaube bei Kickstarter hast du das gekauft, oder? Dieses Ocean-Buch.
Nee, danach Ocean the History from Chris Wilkins and Roger M. Keane. Und witzigerweise genau die Seite, die ich gerade aufgeschlagen habe, da siehst du nämlich das Logo, das Zeichen, wie das da hängt und liegt und passend zum, also der hat zwar nicht gemacht, aber wir kamen ja auf dieses Thema durch den Tod von Bob Wakeling, einen der Hauptzeichner, also Coverzeichner, Artworkzeichner für Ocean.
Der letzte Woche gestorben ist.
Genau, am Samstag oder Sonntag. Und da steht nämlich drin, dass der das so aufgewertet hat, verschönert hat. Also dass dann auch so diese Effekte drin sind. Weil vorher war es nur einfach ein blauer Schriftzug, der jetzt nicht so mal.
Aber er hat es jetzt nicht selbst erfunden, oder? Also es gab das schon, bevor er das aufgewertet hat.
Aufgewertet meint für die jüngeren Zuhörer wahrscheinlich gepimpt, oder?
Gepimpt, genau, gepimpt.
Gut, vielen Dank.
In Jugendsprache.
Also warum bedankst du dich denn da? Du bist doch noch wirklich keiner unserer jüngeren Zuhörer.
Aber ich versuche hier locker, flockig und jung und dynamisch rüberzukommen.
Ich pimp's, der Henry.
von der... Game Pro, na gut. Hier steht übrigens, dass keiner mehr weiß, wer das Ocean-Logo kreiert hat. Mhm. Das haben sie nicht mehr rausbekommen. Sie versuchen, Bob Wakeling wird nachgesagt, dass er das auf jeden Fall, also das wissen sie, dass er das aufgewertet hat, also verschönert hat, redesigned hat. Aber es stehen hier die Namen Steve Blower oder Bob Wakeling, aber keiner von denen weiß mehr, wer das gemacht hat.
Aber Bob Wakeling hat natürlich später die ganzen Cover gezeichnet und da müssen wir ja einfach mal neidlos zugestehen, also das war ja damals einfach das Beste, was es gab an Covern. Oder? Würdet ihr mir da widersprechen?
Naja, Psygnosis war da auch schon im Rennen, oder? Die hatten mit Roger Dean ja auch einen, der so ein bisschen was konnte. Aber alleine durch die große Vielfalt der Spiele, die Ocean so rausgefeuert hat, für jedes System, das nicht bei drei auf dem Baum gewesen ist, waren da schon ein paar absolute Hämmer dabei. Und natürlich auch das Whizball-Cover.
Ja, klar, es gab noch andere Firmen, also Psygnosis, die waren aber schon eher ein bisschen so Richtung Kunstwerk, während ich hier jetzt diese Ocean-Cover, die hatten mehr vom Spiel, sag ich mal. Also da war auch immer der Schriftzug relativ prominent drauf, den der da teilweise auch noch komplett selbst reingezeichnet hat. Und ich weiß nicht, also da kam vielleicht von Rainbow Arts noch der Sheila Kanemiroklu, falls ihr, den kennt ihr sicherlich auch noch mit seinen ganzen X-Out und sonst was Covern. Die waren ja auch geil, oder Turrican. Aber weißt du, diese Ocean-Dinger, die hatten was. Also die haben ja auch, also marketingmäßig finde ich alles richtig gemacht, weil sie diese einheitlichen Packungsgrößen dann beim Amiga und C64 irgendwann eingeführt haben. Und es sah einfach super cool aus, auch im Regal. Also, und die Anzeigen, ich kann da echt nur drüber schwärmen. Das waren von vorne bis hinten geile Dinge. Und Whizball, Logan, also das war ja auch von diesem Bob. Hammer Ding.
Eins der besten Spiele ever. Und das Cover war auch schön. Und ich möchte an dieser Stelle bemerken, dass man ja auch nicht vergessen sollte, finde ich, dass Cover früher auch eine etwas andere Funktion hatten als heute. Heute schaut sich keiner mehr ein Cover-Artwork an. Früher hat man die Dinger im Bus, wenn man sich das Spiel gerade gekauft hatte, auf dem Weg nach Hause nach jedem, auf jeden Quadratzentimeter abgesucht und sich vorgestellt, wie das Spiel wohl ist, weil es gab ja damals noch kein YouTube und so. Ist ein bisschen wie mit alten Plattencovern und ich finde es schade, dass das so ein bisschen verloren
wird. Also es war mit wichtig für die Kaufentscheidung, die Cover. Ja, es gab ja teilweise noch früher Spiele, die auf der Rückseite nicht mal Screenshots hatten, also einerseits, weil sie vielleicht wussten, warum, aber andererseits, ja, weil es einfach keinen, gerade bei Tape-Spielen oder sowas, war es halt nicht drauf und durch das Cover wurdest du halt, ne, wie ob es schöne Schokolade, Eispackung und sonst irgendwas, wurde es halt rangezogen und gerade die Zeit, wo die Spiele das erste Mal so in die Kaufhausregale kamen und man sich natürlich um den Platz geprügelt hat, da war dann Ocean natürlich dann sehr weit vorne, weil es ging ja auch darum, diesen Platz dann zu bekommen. Und ne, gerade die Sachen eingerichtet haben, die haben natürlich auch geguckt, okay, was sieht schöner aus? Das packe ich mal schön, sagen wir mal, in Augenhöhe hin oder sowas. Ne? Also das war ja schon, also einfach diese Eye-Catcher-Funktion. Die, da stimme ich zu, es gibt heute immer noch schöne Cover, aber im Endeffekt, das Erste, was du machst, wenn du eine Hülle in der Hand hast, du drehst es um und guckst auf deinem Handy dir ein Video an oder so.
Ja. Oder du scannst es nach den unvermeidlichen Auszeichnungen, die nun mal die ganzen Cover der AAA-Mainstream-Titel mittlerweile ziehen.
Naja, müssen. Gut, die haben ja auch damals schon ab und zu mal draufgeklebt. Ne?
Ja. Aber nicht in dem Ausmaß.
Nee. Ja, da stand schon Topseller oder sowas. Also das war dann schon irgendwie...
Ja, aber die Auszeichnungen, die gab es ja damals hauptsächlich auch erst, nachdem das Spiel auch draußen war. Inzwischen ist ja... Best of Gamescom, E3, Schlag mich tot, von, keine Ahnung, bester Screenshot, der jemals veröffentlicht wurde, kommt da so eine Auszeichnung drauf. Also ist schon ein bisschen entwertet, weil es auch so viele Magazine gibt. Damals gab es ja auch nicht so viele Magazine und Messen und sonst was, wo du überhaupt so eine Auszeichnung kriegen konntest. So, ich meine, Ocean... die haben ja 83, soweit ich weiß, angefangen. 82, ja, 83.
Die waren vorher noch als Spectrum Games. Ja. Waren die ja noch kurz aktiv.
Ja, und in die Hochzeit hatten sie halt in den 80er, 90ern, Ende der 80er, Anfang 90er. Und da war das halt so.
Ja. Ja, und das ist halt, also krass, wenn ich jetzt mal durch mein Tape-Regal einfach gucke, wie viel Ocean-Logos da an der Seite pranken.
Du hast ein Tape-Regal?
Ich wollte gerade sagen, du hast ein Tape-Regal. Ich habe, lass mich nicht lügen, aber ich denke mal so 600 Tape-Spiele bestimmt. Weil, ja, es ist halt ein Vorteil. Also 600 Tape-Spiele nehmen ungefähr so einen Platz weg wie, weiß ich nicht, 50 Big-Box-Spiele. Das ist einfach nur den Platz. Ne? Und so hat man wenigstens das Spiel mit Anleitung.
Und wie viele von Ocean hast du schon von Tape geladen?
Ab und an mache ich mir den Spaß, wenn ich auf so ein Retro-Event gehe, dass ich den C64 mit Tape-Laufwerk mitnehme und dann Sagen wir mal, ich nehme dann 3 Spiele mit, weil mehr weiter kommst du ja eh nicht. Ne?
Wie lange dauert es denn nochmal, sowas zu laden? Ich meine, wir erinnern uns alle früher, dass dann so der Gag war, ja, ich habe das jetzt eingelegt, ich gehe jetzt Mittagessen und danach hat es geladen oder so. Aber
hey, also ich möchte hier kurz reingrätschen, auf dem C64 ging das doch alles relativ fix mit Tape, ja, da gab es dann ja halt auch diese Turbo-Tape-Geschichte. Ja, und sie hatten ja dieses schöne Ocean-Ding, dass sich dieses Bild während des Ladens langsam aufbaute zu einer netten Melodie. Daran richtig, erinnere ich mich noch gut. Aber ich möchte an dieser Stelle kurz einwerfen. Ich hatte auch einen Atari 800 XL mit einem Tape. Und da hat ein Spiel zu laden mal gerne eine Dreiviertelstunde gedauert. Also das ist nicht vergleichbar mit den Tape-Ladezeiten eines C64. Und die hatten kein Turbo-Tape.
Ja, aber kein trotzdem. Wunder, dass sich dann das Ocean-Logo so in deinen Kopf reingebrannt hat, wenn du das dann irgendwie stundenlang beobachtet hast, ja, bevor das Spiel losging.
Ja.
Aber auch ein interessanter und guter Marketing-Aspekt. Also Marketing, das hatten die drauf, diese verrückten Briten aus Manchester.
Ja.
Oder?
Manchmal habe ich so das Gefühl gehabt, also ich muss ja, früher habe ich immer so den Gag gerne gebracht. Also die haben sich ja irgendwie sämtliche Filmlizenzen gekrallt.
Ne?
Und ich glaube, hätten sie gekonnt, hätten sie, glaube ich, auch aus Schindlers Liste ein Spiel gemacht. Aber es ist halt unfair. Ich habe es früher gerne mal gemacht, Ocean oft auf diese Filmspiele einfach festgenagelt. Ja, aber das ist halt einfach unfair.
Das greift zu kurz.
Das ist halt,
weil sie hatten ja auch mit dem Imagine Sublabel, das sie dann irgendwann dazu gekauft haben, hatten sie ja die ganzen geilen Konami-Umsetzungen. Sie hatten viel Taito-Kram und es war auch alles
Data super, super kompetent. Also das waren auch nicht nur Lizenzdinger von Filmen, sondern auch viele Spielhallen-Umsetzungen, die sie auf Heimcomputer gebracht haben. Und dafür kann man denen im Grunde nur dankbar sein, weil das waren zum Teil wirklich kompetente Dinger.
Auf jeden, also Green Beret und Co. KG, lange auf dem Index und auch lange im Laufwerk, sage ich nur.
Wobei auch ein paar Sachen, da bin ich heute noch ein bisschen sauer, zum Beispiel bei Kabal, auch an sich eine coole Umsetzung, eines meiner Lieblingsspiele damals, wo du so schön einfach mit einem Soldat den Bildschirm freiballerst, aber da haben sie einfach eine komplette Welt mit 4 Levels weggelassen. Ja. Also das waren auch nicht immer so 1:1 in Anführungszeichen Spielhallenumsetzungen, sondern schon mal ganz, ganz lieb angepasst auf die Bedürfnisse, die sie da hatten oder auf die Diskettengröße. Ich kann es dir nicht genau sagen, woran das jetzt genau gehangen hat.
Also ich bin von sowas, ich kann von sowas nicht mehr enttäuscht werden, seit ich ein Coleco zu Weihnachten bekam und da auch nicht jeder Donkey Kong Level auf dem Kackmodul war, obwohl es in der Werbung hieß, es sei genau, ich zitiere, wie in der Arcade war es nicht, Level fehlten, Sauerei. Und deshalb regt mich sowas nicht mehr auf.
Ja. Früher hat man sich da auch gar nicht, sagst du auch so von wegen Marketing oder sowas. Die Geschichte, die ich halt mit, wie Bob Wakeling zu Ocean gekommen ist, er war schon Mitte 20, also so 26, 27. Das heißt, viel älter als der Durchschnittsmitarbeiter bei Ocean, die ja teilweise gerade mal 18 waren, ein bisschen älter, weil diese Branche ja noch sehr jung war. Und da ging's dann auch so von wegen, eins der ersten, ein Spiel, worüber ich drum kümmern sollte, ist, wir kopieren jetzt übrigens Frogger als Spiel. Wir bringen das so ähnlich raus, nennen's aber anders. Also so eine Geschichte, wie du schon sagtest, das ist genauso wie in der Spielhalle. Nein, ist es nicht. Also wo heute ein Shitstorm ausbrechen würde ohne Ende und auch rechtliche Schritte, hat man sich damals noch so gar keine Gedanken. Wir machen das jetzt einfach mal so.
Ja, ich meine, irgendwer muss ja mal anfangen mit etwas. Aber darf ich noch mal kurz auf die Cover und diese Geschichten zurückkommen? Ich oute mich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ihr auch so drauf wart, aber so in der Pubertät am Anfang, ASM, Happy Computer Zeiten, ich gebe jetzt mal offen zu, ich habe mir die Anzeigen von Spielen da ausgeschnitten und an meine Zimmerwände geklatscht. Und da hing auch verdammt viel Ocean-Zeug dran. Wart ihr auch so? Habt ihr das auch gemacht?
Ich habe mir nur die Poster, also die Anzeigen ausgehangen habe ich nicht, nein.
Nein, ich habe das Heft natürlich als Ganzes geschätzt und wollte es nicht auseinanderreißen. Ich habe mir damals sogar diese Karten, die man dann irgendwie einschicken sollte, wenn du zum Beispiel ein Abo abgeschlossen hast von der ASM, habe ich diese Seite kopiert und diese Kopie dann verschickt, weil ich das Heft nicht zerschneiden wollte. Also ich habe die auch heute noch. Also ich bin froh, dass ich nicht gemacht habe.
Und eine Träne der Rührung kullert meine Wange herum.
Ja, aber die Anzeigen, die sahen halt auch damals, ich glaube bis Mitte der 90er waren das ja immer auch diese Cover-Artworks.
Also, oftmals, ja. Und mit Screenshots. Ja, und mit
Screenshots. Ja, aber Screenshots auch nur, wenn sie dann das Gefühl hatten, dass sie gut genug aussehen.
Ja.
War auch immer lustig dann, wenn hinten auf der C64-Packung die Amiga-Screenshots drauf waren, weil die dann hübscher sind.
Oder VGA-PC, so können variieren, können möglicherweise, eventuell nur so ein bisschen. Ich glaube, ich habe das hier, ich hatte mal, das habe ich dann irgendwann mit einem Kumpel getauscht, ich hatte mal für den C16...
Oh, ja. Den hatte ich auch. Das Alden Basic Lerncomputer. Oh,
das liegt so hier, aber als Spiel hatte ich mal einen Strip Poker. Und auf der Rückseite waren natürlich
ja gar nicht.
Amiga Screenshots. Wir wissen jetzt ungefähr ja so, also um da mal den jüngeren, also der C16 war zwar ein Nachfolgemodell vom C64, aber war ein abgeschwächtes Nachfolgemodell, was grafisch ungefähr so, ja, sagen wir mal, Amiga wäre 4K und C16 wäre, sagen wir mal, der erste
Minus 4K
Fernseher.
Ich möchte hier kurz einwerfen, dass es noch zwei weitere Produktvarianten, nämlich den C116 mit einer Radiergummitastatur und den C16 Plus 4 gegeben hat.
Diese Gummitastatur,
super, dass ihr das wisst.
Die war ja grauenhaft. Die war das.
Absolut.
Das ist keine Ahnung, was sie sich da gedacht hatten.
Aber interessanterweise war mein erstes Ocean-Spiel für den C16 auf Kassette und damals waren die zwar schon in den Kaufhäusern, du musstest aber beim Karstadt dann irgendeinen der Herren fragen, ob du dir mal die Spiele angucken könntest, und dann hat er so verschämt irgend so eine Riesenschublade in so einem Panel aufgemacht und dann lagen da wüst alle möglichen Spiele durcheinander gewirbelt und dann hast du halt auch nur geguckt, weil es ging dem Typen voll auf die Nerven, dass er das machen musste, und dich schnell entschieden, und in dem Fall war es ein Daily Thompsons Zehnkampf für den
Film. Das war doch auch gar nicht so schlimm. Also nein, das hat echt Spaß gemacht. Aber das war auch
wahrscheinlich
so ein Joystick-Killer, ne? So mit Schütteln,
ja, genau.
Damit er schneller läuft und so.
War so ein bisschen Hypersport-Style,
ja, ohne Hypersport. Apropos Schütteln, wie war denn da deine Erfahrung bei deinem Strip-Poker, Sven? Hast du dann eher so auf den Bildschirm oder auf die Packung, weil die ja besser aussah?
Naja, ich muss,
so, ja.
Die Pack, also, ich hätte mir damals mit ungefähr 11 Jahren kein Strip-Poker-Spiel kaufen können. Das sollte ja irgendwie klar sein.
Ah, ich verstehe. Du hast es eine Sicherheitskopie angefertigt.
Genau, da hatte ich das Spiel habe ich jetzt letztens mal irgendwann so in Verpackung bekommen. Ja, es, natürlich hast du. Also ich habe jetzt, was ich noch hier habe, ist zum Beispiel Samantha Fox Strip Poker.
Ich wollte gerade drauf zu sprechen kommen. Unglaublich.
Hollywood Poker Pro war viel besser.
Sam Fox ging schon, sogar
Bilder waren so Musik von Chris Hülsbeck.
Ja, gut, aber es war Samantha Fox, also bitte. Es war so geil, das war irgendwie, ich glaube, letztes Jahr auf einem Retro-Event, dann war es so etwas schon, sagen wir mal, abends, und dann habe ich gedacht, okay, ey, komm, lass uns mal, Sam Fox Rip Poker angemacht, geladen, und dann waren von dem Titellied, waren gerade mal, hast du drei Töne gehört, und dann ruft vom anderen Ende einer, oh, Sam Fox Strip Poker.
Seht ihr, ein kultisch verehrter Hit, den keiner kennt, ja, und keiner
genau,
zugibt.
Genau, ja, das ist, ja, gut.
Damit habe ich, glaube ich, Pokern gelernt. Da
hat jeder mit Pokern gelernt. Das ist ungefähr genauso wie fast jeder Englisch gelernt hat durch die Altersabfrage bei Larry, beziehungsweise ich wusste damals als 13-Jähriger mehr über US-Politik als über deutsche Politik, weil er immer so blöde Fragen kam. Ne? Ist, ja. Von wegen Computer hier haben keinen Lerneffekt. Ich wollte mal ganz kurz zu dem Daley Thompson, weil da sagst du nämlich was, der, das hat nämlich auch diese, die Artwork hat nämlich auch der Bob Wakeling gemacht. Und da hat er nämlich geschrieben, dass eine seiner größten Schwächen war, dass er keine Füße zeichnen konnte. Und er hat das versucht, immer irgendwie zu verdecken. Und bei dem Daley Thompson, da hat er das so verwischt gemacht. So, also, als würde er ganz, ganz schnell rennen und du siehst die Füße gar nicht so richtig und sowas. Oder hat sie irgendwie durch einen Schriftzug verdeckt und so.
Das, ja, die gehen doch, das geht doch hier nur bis zum Knie, das Artwork.
Also. Richtig, genau. Und genau deswegen geht es nur bis zum Knie.
Ja. Ich habe da auch so eine Seite im Internet, wo er noch ein paar Kommentare der Bob Wakeling zu seinen Covern gibt. Und bei dem Daley Thompson, da sagt er halt, bekanntes Spiel, aber keine gute oder Great Illo, also keine großartige Illustration, aber eine Menge Leute haben es wohl gemocht. Na, Nostalgie, was? Und wahrscheinlich macht das auch, dass das Müll gut aussieht. Ja. Also der hat irgendwie 2 Tage das Ding gezeichnet und dann war es fertig. Also ihm hat das Cover gar nicht so gut gefallen. Aber es hat funktioniert.
Ja, also mich hat es auf jeden Fall zum Kauf animiert und ja, das Spiel war toll.
Daley Thompson war klasse. Ich hab hier zum Beispiel auch noch ein paar Geschichten drin. Abgelehnte Cover, die er drin hat, wie zum Beispiel Miami Vice, da hat er so ein richtig schönes, also da hat er nicht 2 Tage, da wird er bestimmt sehr viel länger dran gesessen haben. Das wurde aber vom Agenten von Don Johnson abgelehnt, weil der gesagt hat, nee, die möchten doch bitte ein Foto darauf aufs Cover machen, weil da soll keine Zeichnung vorne drauf.
Natürlich, ja, ich glaube, das ist sogar als Anzeige veröffentlicht worden, bevor es abgelehnt wurde.
Das kann gut sein. Also ich kenne das Cover selber, kenne ich nur das vom wirklich ja. Die...
Da war ja Ocean groß drin, also mal schnell was raushauen. Ich glaube, die ersten Spiele, die sie gemacht haben, die haben sie ja auch angekündigt, bevor sie überhaupt mit dem Programmieren angefangen hatten und hatten dann teilweise nur 29 Tage oder sowas Zeit, bis das fertig sein muss. Aber es hat damals noch geklappt. Heute wird das natürlich nicht mehr
funktionieren. Das Cover von Red Heat zum Beispiel, von dem Schwarzenegger-Belushi-Film, das ist so geil. Da haben die einfach, da haben wir gesagt, okay, ich weiß nicht, also wahrscheinlich haben die irgendwie gedacht, ey, wir müssen das in 5 Minuten fertig kriegen, haben Fotos von denen genommen, schwarz-weiß auf den Fotokopierer gelegt und dann aufs Cover gedrückt. Das sind wirklich schwarz-weiß schlecht ausgeschnittene Bilder vorne drauf. Wo ich echt also keine Ahnung, wie die das durchgekriegt haben. Wahrscheinlich waren die so unter Zeitdruck. Das war ja öfters damals irgendwie, wir haben gerade mal diese Filmlizenz, übrigens die Filme kommt in 3 Wochen raus. Ne? Aber das...
Naja, das kam bei Ocean ein bisschen später. Also am Anfang haben sie sich noch Zeit gelassen und irgendwann war es dann so, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass die dann auch spätestens, wenn der Film im Kino war, gleichzeitig mit ihrem Spiel rauskommen wollten. Und deshalb haben dann auch die Filmlizenzen dann so einen miesen Ruf gekriegt. Ich meine, Ocean hat auch durchaus gute Filmlizenzen gemacht. Wenn ich mir jetzt damals diesen Batman, das Batman-Spiel zum Film angucke, ja. Das war gut, das hat Spaß gemacht.
Ich mag immer noch Robocop 3 für einen Amiga.
Ja, I'm Batman. Ja, das war auch cool, kann ich mich auch dran erinnern. Aber wisst ihr, ich habe Highlander
gekauft. Das Spiel habe ich mir letztens von Christopher Lambert signieren lassen, das Spiel.
Da ist das Cover doch das Beste dran, oder?
Der schämt sich auch für gar nichts mehr, ja, oder?
Klar, mein Gott, der muss auch gucken, wo er bleibt. Ja,
Aber da ist doch das Cover das Beste, oder? Ich meine, das konntest du auch dann.
Ja, aber ich hatte mehr Bock auf Schwertkämpfe und Kopfabschlagen und Geschissel. Und das war's nicht. Um ASM zu zitieren, der Highlander ist Käse. Leider habe ich den Test nach dem Kauf erst gelesen. Das gab's damals noch nicht. Ey, Barbarian hat eine Freundschaft vernichtet, weil wir hatten es gekauft und wir wurden uns nicht einig, wer jetzt das Poster bekommt.
Das war hättest du das damals mit jemandem holen sollen, der schwul war, dann hätte man das aufteilen können, dann hätte man das aufschneiden können. Der eine hätte die eine Seite gekriegt und der andere das mit dem Mädel.
Also glaub mir, okay, ich komme aus dem tiefsten Niedersachsen, aus dem 8000-Seelen-Dorf, da gab es keinen Schwul in den 80ern. Gab's direkt.
Oh Gott.
Alter. Ja, kein Problem. Sekunde, ich bin gleich wieder da.
Nee, aber
ja.
Ja, ich überlege gerade, genau, das Highlander, stimmt, das hatte nämlich auch, das war auch gezeichnet. Das hatte den Lambert vorne, also die haben ja dann teilweise einfach die Kinoposter nachgemacht, finde ich ja, jetzt ein bisschen hart.
Aber damals, da wurde ja geklaut ohne Ende. Ich hatte ja hier schon öfter mal so Sachen gezeigt. Ich meine, der Bob, ne, der war sich ja auch dafür nichts zu schade. Aber er hat es halt geil gemacht. Also, wenn du dir jetzt zum Beispiel
mal gesagt, so hat er gelernt. Ja. Also, er hat über Marvel Comics, er hat früher als Junge Marvel Comics imitiert, dann irgendwann so seine eigene Linie. Aber es ist klar, weil er sagte, es gab ja nichts, wo er irgendwie das lernen konnte. Er ist dann zwar später, hat nur so ein bisschen studiert. Aber im Endeffekt, ja, ne? Ja, natürlich, die Cover ist ja krass. Ja, du hast ja deine schöne Kategorie.
Genau, wollte ich gerade sagen. Der hat da ja auch zum Beispiel dieses Ivanhoe-Cover, das ist ja auch ein Ocean-Spiel. Das habe ich mal direkt gegenüber einem Savage Sword of Conan gestellt, diese Marvel-Comic-Serie. Und der hat halt Conan 1:1 kopiert und in eine Rüstung gesteckt, ja. Also das kann man nicht verleugnen, dass das so war. Oder auch hier bei Kabal, okay, da haben sie ja sogar noch was Eigenes kreiert mit dem Typ, der da so aufs Schlachtfeld zeigt. Aber, und das ist lustig, wenn du da hinten mal drauf guckst, da ist ja noch ein zweiter Typ auf diesem Kabal-Cover. Und das ist der Typ von Operation Wolf, ja, wo auch das Ocean-Cover gemacht hat. Und den hat er aus Faulheit gerne in diverse andere Cover noch eingebaut. Die Leute haben immer gedacht, das sei wohl ein Easter Egg gewesen, aber er meinte dann nur, ich war da einfach ein bisschen faul und habe das deswegen gemacht. Aber trotzdem geil. Ich meine, dass der Operation Wolf-Typ auf dem Kabal-Cover auftaucht, Respekt. Ja.
Ja. Passt schon.
Henry
ist Diversity back. Rules.
Ja.
Ja, ich bin wieder da.
Ich wollte das nochmal einwerfen. Ihr habt eben so über Robocop geredet. Ich fand den ersten Robocop auf dem Amiga richtig, richtig cool.
Ja,
den habe ich auch wirklich lang gespielt. Ich weiß heute noch, dass ich den durchgespielt habe und versucht habe, immer alle zu töten, um die Punktzahl möglichst hoch zu kriegen. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dass 352.000 Punkte und irgendwas habe ich damals geschafft. Und das war richtig cool. Würde ich heute nie wieder hinkriegen wahrscheinlich, weil die Spiele sind ja heute gnadenlos schwer zum Teil. Also wenn du das nochmal reinhaust, willst du dich gar nicht mehr so lange wie früher damit beschäftigen, damit du das mal wieder drauf hast. Das war ja reines Auswendiglernen.
Aber ich muss sagen, ich habe dich Namen auf dem Neo Geo spielen sehen, beziehungsweise die emulierte Version auf meiner Xbox. Das ist Kunst. Wenn Jo Hesse Namen spielt, es ist Kunst. Und wann hast du es davor zum letzten Mal gespielt? Ich meine, er hat aus dem Stand den Weltrekord
geschlagen. Ja, auf der Xbox, du weißt ja, auf der Xbox spielen also diese Neo Geo Umsetzung ungefähr 3 Leute oder so.
Ja, du, ich und der sie gemacht hat, gell? Ja,
der Hamster, der hat es aber nicht drauf. Und
Hamster. Ich habe es übrigens gerade mal gefunden, dieses Red Heat. Also die haben das Kinoposter genommen und haben dann Szenen aus dem Film in Schwarz-Weiß einfach darunter eingeklebt. Ich vermute mal, dass sie die Filmszenen so einen Tag vorher bekommen haben als Schwarz-Weiß-Foto oder sowas. Weil anders lässt sich das nicht erklären, warum das so scheiße ist.
Wenn es kreativ ist und nicht scheiße.
Ja.
Oder kreative Kunst. Scheiße, ganz
ehrlich. Jurassic möglich. Park fand ich übrigens auch toll von Ocean als Filmumsetzung. Um mal nichts, immer, dass sie nur Schlechtes gemacht haben.
Weiß aber ich gar nicht mehr, ob ich das gespielt habe. Auf welcher Plattform hast du das gezogen?
Das Geile war ja, dass es ja eigentlich echt unterschiedlich. Also Super Nintendo und auf dem Amiga.
Ich wollte es gerade sagen, ich habe es auf dem SNES gezockt. Glaube, mich zu erinnern, dass es von Ocean war, ist auch schon ein paar Tage her. Und ich glaube, es war nicht so.
Das auf dem Mega Drive war auch von Ocean, oder?
Ich glaube, das war alles Ocean. Aber
Ich hatte da vor einem Jahr nochmal so den letzten Jurassic Park Teil gespielt, der war wahrscheinlich nicht mehr von Ocean, weil die gibt's ja schon 100 Jahre nicht mehr. Wobei 96 war das, vielleicht gab's sie auch noch. Und der war gut. Der hat Spaß gemacht.
Ich finde an dieser Stelle wirklich, das hat Sven auch gerade schön gesagt, wir müssen mal darauf hinweisen, dass Ocean nicht irgendeine Bumsbude war, die nur irgendwelchen Blödsinn produziert hat. Die haben meiner Meinung nach ein paar der großartigsten Spielhallen-Umsetzungen gehabt. Die hatten, sie haben Whistball, verdammt nochmal, Whistball. Sie hatten ein paar richtig coole so Action-Flugsimulatoren. Also da ging schon einiges. Vielleicht sollten wir mal über die cooleren Spiele
Lost Petrol zum Beispiel.
Boah, die Musik, die habe ich immer, die habe ich jetzt wieder im Kopf. Die war ja so
gut, geil, oder? Ey, ist krass, dass du das auch sagst, weil die Musik an dem Spiel hat mich auch wirklich gepackt. Ich war damals eh so, ein Kind der 80er, das
wie hieß gerne die Serie?
Also Rambo und die ganzen Filme, die waren ja halt, diese Vietnam-Filme waren ja super. Und dann kommt dieses Spiel, es war so ein bisschen strategisch und es aus heutiger Sicht war es nicht geil, aber damals fand ich es richtig fett.
Wow. Ey, aber auch das Spiel zu Rambo 2 war aus heutiger Sicht sicherlich nicht geil, aber ich muss sagen, damals in dem Rambo 2 Spiel, das wir alle gespielt haben, gell, haben wir doch, oder?
War auch von Ocean.
Da ging es, ja genau, da achteten die Gegner schon auf Lärm. Das heißt, wenn du da eher nur mit dem Messer rumgeschmissen hast, kamen nicht so viele Gegner, als wenn du die ganze Zeit mit der AK oder mit dem Raketenwerfer rumgebombt hast. Also Stealth in seinem
Übrigens, Ursprung. Das sind dann übrigens solche Cover gewesen. Ich habe sie jetzt gerade mal hier, also Rambo Teil 2 und Rambo 3 von Ocean. Das waren solche Cover mit, okay, bei 3 sind Screenshots hinten drauf, aber Rambo 2 hat keinen Screenshot drauf. Da steht einfach nur Official Computer Game of the Box Office Smash It. Auf der,
Mehr paar Bilder
von Stallone drauf nicht. Und geht. Bei 3 haben sie schon, da haben sie ein haben sie ein paar Screenshots und absolut geile Promotexte, wie er ist wieder da und diesmal macht er keine Gefangenen. Ja, gut, bei Rambo 2, da hat er die auch alle festgenommen, da können wir uns ja alle dran erinnern. Genau.
Ich wollte gerade sagen.
Vermeiden Sie Ihre Entdeckung, befreien Sie den Colonel und dann erwartet Sie ein explosives Finale. Ja.
Ja, aber vielleicht ist Ocean einfach heute jetzt auch nicht mehr so der Riesenbegriff bei den Leuten, obwohl die hunderte Spiele veröffentlicht haben, weil die wenig Eigenständiges gemacht haben. Also sie haben ja, wie wir es eben schon gesagt haben, so viele Lizenzsachen gemacht zu Filmen, dann viele super Spielhallenumsetzungen, aber so oder als Publisher auch ein paar Sachen rausgebracht, aber so wirklich eigene Entwicklungen gab es nicht so viele. Also in der Anfangszeit ja, wobei das auch wieder abgekupferte Sachen waren. Später, also Lost Petrol fällt mir da ein und dann wird's schon eng. Whistball, okay, fällt euch da noch irgendwas ein, was die noch wirklich selbst gemacht haben, was richtig geil war, dass du heute noch in Erinnerung hast?
Head Over Heels habe ich auf dem Atari 800XL.
Ja, okay.
Dann fand ich sehr geil seinerzeit auf dem Amiga F29 Retaliator.
Ja. Dann hatten wir doch so einen
Flugsimulatoren, TFX und so. Ja, das war halt nicht so mein.
Was ich auch gut fand, weil ich auch froh war, dass es das für ein Amiga gab, war dieses Epic.
Ja,
dieses Art Wing Commander Klon, um es mal nett zu sagen. Den fand ich damals richtig klasse. Wie gesagt, weil es halt eine Art Wing Commander war, dass man halt auch für den Amiga bekommen hat und was sich auch auf dem Amiga 500 spielen ließ.
Das fand ich übrigens eines der schwächeren Cover von Bob Wägelin. Also das hat mich nicht angesprochen.
Ja. Ja.
Aber dich offenbar schon. Du hast ja gekauft oder hast es gekauft,
weil du das Spiel so gut. Ich habe es nicht wegen dem Cover gekauft. Ich habe es, weil mich das Spiel interessierte, weil ich kein PC hatte und unbedingt sowas wie Wing Commander spielen wollte.
Yeah.
Da hattest du nicht viel Wahl. Da hätte er wahrscheinlich auch einfach nur einen Planeten drauf machen können und ich jetzt
gekauft. Der Wing Commander, der kam ja später noch für einen Amiga. Der war ungefähr mit 3 Bildern pro Sekunde total geil spielbar, ohne Turbo-Grad und sonst was. Ja.
Ey, ohne Scheiß, und ich hab's gespielt.
Nein, auf dem Amiga?
Auf dem 500 ohne irgendwas.
Ja. Ich war
beeindruckt. Ja, also ich habe es damals mir schön geredet, sagen wir mal so. Ich war noch zu jung, um, wohl, naja gut, ich war 15 um mich da jetzt, um es mir schön zu saufen, aber es war natürlich, im Endeffekt was. Sie sagten immer unspielbar und du hast gesagt, nein, es ist nicht unspielbar. Natürlich, ich spiel's doch.
Irgendwie.
Ja, es ist halt.
Ja, ich habe das damals auch mal probiert, aber habe mich dann nach ein paar Stunden dazu entschlossen, dass mein Leben anders besser verbringbar ist.
Okay. anderer Top-Titel, ich weiß jetzt aber nicht, ob das eine Umsetzung war. Erinnert ihr euch an Beach Volley?
Ja.
Kompetentes, actionreiches, ich glaube sogar mit bis zu 4 Spielern spielbares Beachvolleyballspiel.
Das habe ich sogar durchgespielt. Hast du so eine Weltkarte gehabt und bist immer von einem Turnier, einem Match zum anderen geflogen, oder?
Genau.
Ja. Das war gut.
Das war echt gut.
Stimmt. Hanspeck, das war doch auch eigenes, oder?
Ja, Hanspeck 1 und 2, glaube ich. Das waren mit die ersten, die sie gemacht haben, glaube ich.
Die habe ich aber nicht gespielt.
Naja, was war das? Jump'n'Run mit dem Glöckner von Notre Dame.
Ja.
Von Glockenseil zu Glockenseil hüpfen und so weiter und so fort.
Naja. War eigentlich ganz niedlich, aber ich kann, wenn ich es heute nochmal spielen würde, weiß ich nicht. Also, ich glaube schon, dass es noch gut war, aber. Ne, aber das fällt mir so ein.
Ja, ich war mehr so das Amiga-Kind. So Pang, das habe ich gespielt. Das war ja auch eine geile Ocean-Umsetzung. Weil stimmt. Diese billigen Spielhallen-Ideen, die einfach super gut funktioniert haben damals. Also Pang, da schießt man ja oben diese Blasen ab, die sich teilen und immer kleiner werden. Das ist auch ein Ding, das funktioniert heute auch noch. Da habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren mal so eine Neuauflage als Download-Spiel mir runtergeladen gehabt für die Xbox und fürs Handy. Hat immer noch Spaß gemacht. Also es sind so unverwüstliche Spielideen.
Rainbow Islands war auch der Hammer.
Ja, auf und das Cover ist auch der Hammer. Nochmal Kudos an Bob. Also es ist wirklich schade, dass der Mann gestorben ist. Alleine, was der an Spielecovern gezeichnet hat, muss es ein geiler Typ gewesen sein.
Ja, das...
Ich habe auch gelesen, dass der in England sehr, sehr viel auf so Fanveranstaltungen, Conventions rumgefahren ist und dann Leuten seine Bilder verkauft hat und auch signiert hat und Fotos mit denen gemacht hat. Also ich denke mal, die werden ihn auch
schön. Ja gut, dadurch ist es mir aufgefallen, durch die ganzen Postings in den ganzen Retro-Gruppen, gerade in den englischen, da ging das halt schnell rum. Kennt ihr noch Sleepwalker?
Klar. Nur vom Namen, habe ich auch nicht selbst.
Das war doch... Ja, wir nennen dir gerade die Top-Titel von Ocean.
Okay. Ja, mein Top-Titel ist immer noch Robocop hier. Serves the public trust.
Ja, protect
the innocent. Uphold the law. Geil.
Ich glaube, du lässt aber so ein paar andere geile Sachen, wie zum Beispiel Combat School, das auch großartig war. Oder sie haben doch auch diese fantastische Gradius-Umsetzung namens Nemesis gemacht. Die waren auch echt richtig.
Ja, Combat School... Auch Kudos dafür, aber das war halt mehr so ein C64-Ding. Und das konnte ich immer nur bei Freunden zocken, weil ich damals nicht selbst einen hatte.
Ach ja, der elitäre Herr Hesse hat ja Amiga gespielt.
Nee, was heißt
der
elitär? Meine Eltern haben sich halt geweigert, erst mal so einen Computer zu kaufen oder hatten selbst keinen. Und da gab es halt Atari 2600 und alles erst bei Kumpels. Und mit 14 habe ich dann zur Konfirmation von meinen Großeltern einen Amiga bekommen. Ja, so war das halt damals. Da konnte man nicht in den Laden gehen und den einfach mal kaufen. Das hat ja auch ein Schweinegeld gekostet. Hallo, ein C64, was habt ihr dafür bezahlt? 1000 Mark wahrscheinlich.
Ja, also der C64 und die 1541 kosteten beide 9,98.
Ja, und heute... Oder vor ein paar Jahren hast du so für 5 € auf dem Flohmarkt gekriegt. Heute musst du schon wieder ein bisschen mehr zahlen. Okay, der Zahn der Zeit nagt an den Geräten. Es werden weniger, aber dennoch ist es ja viel billiger als damals.
Ja.
Und Sven, da kennst du dich doch aus. Es gibt doch auch inzwischen so SD-Drives und sowas, oder? Wo man einfach alle ROMs auf eine SD-Karte hauen kann und dann die komplette C64-Bibliothek am Start hat.
Ja, habe ich ja so ein Ultimate und ich habe ja sogar jetzt ein WLAN-Modul für meinen C64.
Ein WLAN-Modul? Wofür das?
Ja. um zum Beispiel mal wieder in Mailboxen zu gehen.
Ich wollte gerade sagen BTX oder was.
Ja, nein, du kannst damit in Mailboxen und den klassischen Internet-related, also den IRC noch machen. Also
es gibt noch Leute, gibt die Mailboxen noch, betreiben, so BBS.
Es gibt noch Leute, so. Die genau. Es gibt noch Leute, die Mailboxen betreiben und es gibt noch Leute, die Mailboxen, die hardwaretechnisch am C64 oder am Amiga sind.
Das dieselben Leute, die auf den dritten Teil von Wargames warten?
Vermutlich. Also ja, es ist sehr witzig. Also ich habe damit ein paar Mal jetzt rumgespielt. Es ist ganz nice, aber im Endeffekt, ja.
Und wo kriegt man sowas her?
Aber ohne Scheiß. In der einen Mailbox musstest du einen ellenlangen Text schreiben, warum du in diese Mailbox möchtest. Es hilft noch, wenn du irgendjemanden kennst, der in dieser Mailbox drin ist. Aha. Und Referenzen und so, also total.
Bist du reingekommen?
Ich habe einen Zweizeiler geschrieben und habe da gesagt, ach, leck mich doch am Arsch, als ob ich mich dann morgen nochmal einloggen würde und habe dann abgebrochen, weil das einfach
ja, wahrscheinlich tauschen sie ja inzwischen Kinderpornos oder sowas, also.
Ja, wie denn? Kennst du doch nicht auf dem C64-Screen, was das sein also soll.
Keine Ahnung, warum machen die so einen Aufriss drum?
Wahrscheinlich um das Elitärste des Elitärsten.
Ja, soll ich da aber da ist man doch froh, wenn überhaupt noch einer kommt, oder?
Ja, aber derjenige soll das auch ernst nehmen. Das kann ich dann schon verstehen.
Krass. Nee, aber jetzt beantworte doch mal meine Frage. Wo kriege ich denn so ein Laufwerk her?
Ach so, also das Ultimate zum Beispiel, also mit den SD-Karten, wurde dann wirklich auf einer 4 GB USB-Stick nahezu alle C64-Spiele drauf kriegst. Das kriegst du halt, also für, da gibt es einfach 1541 Ultimate ein, der produziert die nach einer Zeit immer wieder neu. So ein WLAN-Modul, das habe ich jetzt aus Spanien über eBay gekriegt.
Mhm. Ist das teuer?
Und der Typ ist, das Ultimate liegt so bei 140, 150 Euro. Das WLAN, der WLAN, das WLAN-Modul lag bei 40 Euro, also es ging jetzt eigentlich. Und der bringt jetzt auch eine komplette neue Platine, also das heißt einen C64, wo diese Ultimate direkt eingebaut ist. Also der baut eine neue C64-Platine, wo du selber eigene Chipsätze, also manche, es gibt ja unterschiedliche Musikchips, SIDs sogenannte, wo ja manche qualitativ irgendwie besser sein sollen, ne? Die kannst du dir dann selber belegen. Da ist ein WLAN-Modul direkt eingebaut und diese Ultimate-Funktion ist auch direkt eingebaut. Also du nimmst einfach deine alte C64-Platine raus, legst die rein und hast einen flatschneuen C64, der direkt alles kann, wo du einfach einen USB-Stick ranstecken kannst oder eine SD-Karte und kannst dann deine Spiele spielen.
Krass, also könnte ich mir schon vorstellen, sowas zu machen, weil meine die Disketten, ich habe zu Hause noch eine Diskettenbox, aber oh, das Zeug zu laden, ich bin schon froh, wenn ich das geladen bekomme, ja, weil es war ja damals nicht so wirklich komfortabel.
Und wie du schon sagtest, Ocean hatte da echt eine gute Idee.
Mit dem Ocean Loader meinst du?
Ja, ja.
Ja, sowohl aus technischer als auch aus Marketing-Sicht. Wie gesagt, die haben ihre Marke einfach nach vorne gebracht. Also dieses Ocean-Logo, das hat sich in den Köpfen der damaligen Spieler wie uns, glaube ich, einfach festgesetzt, weil es so oft vor Spielen war. Und ich weiß auch noch, dass ich damals durchaus auch Spiele nach Hersteller kaufen konnte. Also wenn ein Spiel von Rainbow Arts war, habe ich das gerne gekauft. Das Design hat mich angesprochen. Ich wurde auch selten enttäuscht. Bei Ocean war es ähnlich. Ja, also selbst wenn das Spiel dann nicht ganz so gut war, hat man sich ja doch irgendwie schön geredet, weil die Packung ja so toll aussah. Oder
Highlander konnte man sich nicht schön
reden. Ja gut, Highlander, ja. Aber es gab ja auch so mittelgeile Sachen. Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Total Recall. Total Recall war, glaube ich, auch schlecht. Das hat keinen Spaß gemacht.
Ja, was so mittelmäßig waren hier, weiß ich nicht, wie hier Hook, Lethal Weapon, das halt einfach so nette Jump'n'Runs waren. Ja, aber halt einfach nett waren. Also, Ne? Terminator 2, die Umsetzung, die ja so Mini-Videoclips drin hatte. Das war so geil.
Ja, die haben durchaus da auch, also wie ich es eben gesagt hatte, von einem Batman, also diese Sound-Samples auch reingebracht, ja, oder bei Robocop, serves the public trust, protect the innocent, uphold the law. Das war schon cool, weil es hat dich auch, du hast halt gedacht, okay, das ist der Film. Ja.
Und man darf an der Stelle natürlich im Zusammenhang mit Ocean und Sound einen Namen nicht unerwähnt lassen, nämlich Martin Galway.
Martin Galway, ja.
Ja, eine weitere Legende.
Ne?
Absolut. Und was ich auch so beeindruckend finde, ist ja, dass die wie die das damals produziert haben. Also auch diese Automatenumsetzung, da hast du ja nicht wie heute den Quellcode geschickt bekommen. Im Bestfall hast du halt einfach da ein Automat hingestellt bekommen und dein Chef hat gesagt,
mach mal.
So, wir brauchen jetzt eine Umsetzung für den C64, Amstrad und Gameboy und Amiga.
Spektrum.
So. Leg mal los, ja. Und dann musstest du das Spiel spielen und hast es nachprogrammiert. Ich meine, zieh dir das mal rein, ja, sowas nachzuprogrammieren. Und die haben das teilweise halt wirklich perfekt hingekriegt.
Ja.
Also, wenn ich mir, du hast eben Rainbow Islands erwähnt, war es eine geile Umsetzung. Oder auch Bubble Bobble ist auch von denen, oder?
Bubble Bobble war von Firebird.
Ja.
Firebird.
Glaube ich. Aber nicht Rainbow von Ocean.
Rainbow Islands war ja auch, glaube ich, von den gleichen Programmierern, ja, Bubble Bobble, aber unter Ocean dann rausgebracht. Es gab ja auch noch Parasol Stars, den Nachfolger, hat er auch noch Ocean gemacht, meine ich, also irgendein Nachfolger von Rainbow Islands. Also es ist krass, wie die das hingekriegt haben, ja. Wow.
Wow.
Muss ich einfach mal einladen.
Ja. Okay. Haben Sie ein Prügelspiel im Programm?
Prügelspiele, Renegade, kann ich mich erinnern.
Ja, stimmt, war auch indiziert, gell? Ja.
Ja, und das ist auch eine interessante Story. Mein Renegade, es kommt ja eigentlich aus Japan und es hat ja gleiche Wurzeln wie Double Dragon halt bei Tecmo. Aber
ich wusste, dass du nicht sagen würdest.
Aber lustigerweise hat ja Ocean noch Nachfolger zu Renegade programmiert, also Target Renegade war ja der zweite Teil und dann kam ja sogar noch ein Renegade 3, so eine Reise durch die Zeit, was, glaube ich, ziemlich übel war. Ich wollte es damals immer spielen, aber habe den Test gelesen, der ASM, es gibt es halt leider nur für C64. Ich habe es, glaube ich, nie wirklich selbst gespielt. Soll ich mal nachholen? Soll ich mir mal steigern?
Ja, ich weiß. Nein.
Nein?
Nein. Du könntest dir mal Echo ersteigern für den Amiga. Ich habe es seinerzeit unglaublich gerne gespielt. Da ging es darum, du warst eine Lebensform und musstest irgendwie deine eigene Evolution durch Genmanipulation vorantreiben. Ich habe nie wirklich verstanden, was das Spiel von mir wollte, aber es war unglaublich lustig. Also kauf dir das mal und dann erklär mir, worum es da eigentlich geht.
Ach, so, weißt du, so Spiele, wo ich erst rausfinden muss, was ich machen muss, die ermüden mich relativ schnell, Henry. Und wenn sie dann noch auf so uralten Plattformen laufen, die mich auch nicht in meiner Bequemlichkeit unterstützen, dann verliere ich ein bisschen die Lust.
Meine Herren, Hardcore.
Ja, das Spiel, lass uns lieber mal Sam's Journey spielen. Das habe ich gestern endlich bekommen. Sagt euch das was? C64?
Ja, das ist dein neues C64.
Ja.
Geile Scheiße. Im Retro-Bla haben wir sogar bei Retro-Bla haben wir da sogar ein Special zugemacht. Da hatten wir auch den Entwickler mit drin gehabt.
Ja, großartig. Wenn
der Klo nicht da war, sonst hätte er dem Entwickler die Füße geküsst. Ich bin sicher.
Der Mann hat das Maximum aus dem C64 rausgeholt. Es gibt wenig C64-Spiele oder vielleicht auch gar keins, das technisch so cool ist wie Sam's Journey. Und das ist dieses Jahr jetzt erschienen.
Naja, gut,
oder im Dezember als
Download. Du musst aber auch zugeben, er hatte gefühlte 2 Milliarden Jahre Zeit, die Hardware richtig auszuchecken. Okay.
Ja, aber ich stelle mir dann halt immer so vor, wie das wohl wäre, wenn der Mann jetzt neben Sam's Journey noch eine Zeitmaschine programmiert hätte und jetzt einfach mal in das Jahr 1985 zurückfliegt und irgendein Publisher Sam's Journey auf den Tisch legt und sagt, ey, das ist mein Spiel für den C64. Der würde doch, das wäre der nächste Rockstar, oder?
Möglich.
Ja. Oder es wäre, je nachdem, bei welchem Publisher es gelandet wäre, so ein Juwel, das untergegangen wäre.
Also bei Ocean hätte auf jeden Fall Bob Wakelin dazu ein Cover gezeichnet.
Ja, aber und alleine bei Palace Software hätten sie vielleicht ein nettes Seite 3 Mädchen aufs Cover geklatscht und das wäre noch netter gewesen.
Ja, also Sam kann doch auch ein Mädel sein, oder?
Sam Fox ist definitiv weiblich, oder?
Genau, wir hätten da jemanden. Sam Fox Journey.
Yep.
Gut, es hätte vielleicht einen anderen Namen gekriegt. Okay, ich
gebe
es.
Aber trotzdem geiler Gedanke. Wie ist das jetzt so für dich? Ich meine, früher da so auf deinem Amiga Elfenbeinturm, Elitär, und jetzt spielst du mit dem Prolo C64. Wie fühlst du dich da?
Ich habe ja schon immer den C64 gern gehabt.
Verachtet, aber gern gehabt.
Nein, ich bewundert. Also ich hatte ja damals nicht selbst die Möglichkeit, aber ein Freund von meinen Eltern, der hatte einen C64 und natürlich auch ein paar Freunde dann in der Schule von mir. Und die Klassiker haben wir zusammen gespielt, also so Pirates oder Manic Mansion, Last Ninja, das sind ja schon einfach geile Sachen. Ich habe das dann teilweise nachgeholt, als es für einen Amiga noch rauskam. Es gab ja dann
auch. Aber du hast nicht wirklich gelebt, wenn du nicht kiloweise Sicherheitskopien auf dem Schulhof verschoben hast. Tut mir leid.
Ja, das ging auch mit dem Amiga.
Ja, stimmt, aber die Amiga-Discs waren halt die Brücken kleiner.
Ja, also, ist doch geil. Konntest du noch mehr mitnehmen.
Ich erinnere mich immer gerne an den Allkauf-Verkäufer, wo ich dann irgendwann mal hingegangen bin und mir Leerdisketten gekauft habe. Und der gesagt, ja, die kosten 10 Mark. Oder du lässt mir jetzt 20 Mark hier und dann hast du sie morgen gespielt.
Boah. Das ist aber hart.
Geiles Businessmodell, Alter.
Das war der Hammer, ne?
Und im Allkauf habe ich mein erstes Spiel für eine Amiga von meiner Mama gekauft bekommen. Genesis ist das.
Super. Oh, ja. Ernst, wie lässig ist das denn mit den Disketten? Respekt.
Das hat die doch nicht interessiert. Das hat doch einfach, das ist doch, dadurch kommt doch dieses, einfach, man hat es doch damals irgendwie nicht geschafft, dieses Bewusstsein in die Leute reinzukriegen, ey, das ist nicht gut, was ihr hier gerade macht, weil damit verlieren die Leute ihren Job und die Firmen gehen pleite. Dadurch hat das doch, ne, das hat ja nicht interessiert. Ich habe ja zu PlayStation 1 Zeiten hatte ich einen Bekannten, der saß, also der hat den halben Tag hat er im Computerladen gearbeitet, den anderen halben Tag saß er zu Hause und hat PlayStation 1 umgebaut und Spiele gebrannt. Und da ständig, wenn ich bei dem war, kamen immer Leute rein. Der hat ständig die Dinger verkauft. Und ich meinte irgendwann zu ihm so, Alter, hast du eigentlich keine Angst, dass irgendwann mal die Bullen hier bei dir vor der Tür stehen? Und er sagte Sven, vor 2 Stunden der Typ, der hier gerade da war. Ich so, ja. Erinnerst du dich an den? Ich so, ja. Ja, das ist der zuständige Polizeidingsbums für das Kreisgebiet. Für Computerkriminalität. Der hat hier gerade die PlayStation und Spiele für seinen Sohn abgeholt.
Oh, ist das übel. Ist das
also, übel. Also da musst du einfach dann...
Ich hatte auch so einen Bekannten, wo man alles kriegen konnte. Das krass.
Da muss ich auch so noch mal mit einer Geschichte reingrätschen. Ich habe gemerkt, dass der PlayStation-Markt komplett kaputt war während meines Studiums. Da konnte ich mir nicht so viele Spiele leisten, BAföG und so, und habe mir die immer beim Videobuster ausgeliehen. Und dann bin ich irgendwann mal hin, weil ich mit ein paar Kumpels Tiger Woods, bla, irgendwas spielen wollte und habe mir das dann halt nochmal ausgeliehen. Als ich dann am Tresen war, sagte die Dame, also tippte dann meine Kartennummer da ein und sagte, ja, aber sie hatten das doch schon. Niemand leiht ein Spiel zweimal aus, halten sie mir dann mit. Ja, ich schon. Also ne, krass, also da habe ich auch gemerkt, das ist schon so fest verwurzelt. Naja, auf der anderen Seite, ich kann auch durchaus immer so ein bisschen verstehen, wir wissen alle, wie geil man Spiele findet, wenn man sehr, sehr jung ist. Und da will man halt einfach nur zocken. Scheißegal, wo man die Spiele herkriegt, am besten noch verbotene Spiele. Und dass man da noch kein Bewusstsein hatte, gerade in unserem Alter, wo es die Spiele ja wirklich dann zu Hunderten, Tausenden gab, ist schon ein bisschen nachvollziehbar. Jetzt sehe ich das natürlich auch anders.
Das ist natürlich, aber die Eltern haben ja einerseits auch nicht reingegrätscht. Und was ich halt, ich hatte Freunde bei mir, ich hatte ja damals auch, als ich C64-Spiele hatte, auch schon Originalspiele.
Ich auch.
Und die kamen rein und haben mich gefragt, wie ich denn diese schönen Verpackungen gemacht hätte, die sich nicht bewusst waren, dass man diese Spiele kaufen kann.
Krass.
Also das muss man sich halt einfach mal,
Ja,
klar, das, natürlich, ich hatte auch unheimlich viele, ich hatte auch, als ich mein Diskettenlaufwerk für den C64 bekommen habe, war da eine Diskettenbox voll mit kopierten Spielen dabei. Die hat mein Cousin dann für mich kopiert, damit ich Spiele hatte.
Ja, das also, war auch eine andere Zeit damals. Ich meine, die ganze Branche war auch gerade erst entstanden im Grunde, wenn du jetzt mal den Videospiel-Crash weglässt. Danach kam ja die große Heimcomputerzeit nach 1984 und auch die ganzen Programmierer, die waren ja auch nicht anders. Man, die Leute bei Ocean, die waren im Schnitt 19 Jahre alt. Ja, also es waren irgendwelche Typen, die ihre Spiele einfach zu Hause programmiert haben. Die haben irgendwann mal eine Anzahlung gekriegt, so, keine Ahnung, Summe X. So, wir brauchen bis dann und dann das Spiel, ein relativ überschaubarer Zeitraum. Und wenn du das ablieferst, kriegst du nochmals Doppelte. Ja, also so lief es doch damals. Ich war auch also später
ich
mal.
Ich habe gehört, Sega macht es heute noch so.
Ja, ich war auch später mal bei einem bekannten Programmierer, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, und der hat zu Hause halt echt kein Originalspiel gehabt. Also der hat alle, auch seine eigenen, nur als irgendwelche Kopien da stehen.
Also, ich hatte alle. Ich sage mir Peter Molyneux.
Ich sage keine Namen, aber es war Peter Molyneux. Nein! Genau.
Nein, aber es ist halt schwierig. Klar, du hättest ganz, ganz früh da schon irgendwas machen müssen, um da das irgendwie.
Na, heute weiß es doch. Heute weiß es doch jeder. Also, ich meine, wer heute ein Spiel kopiert, weiß auch, dass das nicht erlaubt ist. Und auch diese ganzen komischen, also diese Händler, die jetzt ihre Reproduktionen von alten Spielen da verkaufen, diese illegal kopierten Bootleg-Scheißen-Dreck-Dinger, die wissen das. Und die machen halt Geld mit dem geistigen Eigentum von anderen Leuten. Ist komisch, dass da nicht mehr gegen vorgegangen wird, muss ich echt sagen. Aber okay, die Spielefirmen sind da wohl auch nicht so groß hinterher bei diesen alten Sachen.
Ohne Scheiß, eigentlich hätten wir zwei Themen für Podcasts. Einmal das Thema Raubkopien, das finde ich auch sehr interessant. Da kann ich mal gucken, ob ich irgendjemanden kenne, der früher vielleicht sogar bei einem Cracker wirklich in einem Team oder so in der Gruppe unterwegs war. Und das nächste wäre Bootlegs. Einmal so, was du jetzt gerade sagtest, das Klassische, also ich nehme Spiel X, was halt schweineteuer ist, und verkaufe das, produziere das nach und verkaufe das einmal ungenannt als Bootleg oder halt auch genannt als Bootleg. Und dann natürlich Sachen, also ich habe zum Beispiel auch ein paar Projekte, so ein paar Spiele hier. Zum Beispiel habe ich einmal das Baldur's Gate für die PlayStation 1, was nie veröffentlicht worden ist. Das war ein internes Community-Projekt. Da gab es irgendwie so 150 Stück, die du nur innerhalb dieser Community gekriegt hast. Das wurde dann auch mit Anleitung und so weiter gemacht. Und dann das Warcraft Adventure, weil das wurde ja letztes Jahr auch irgendwie die fast fertige Version so als Copy veröffentlicht zum Runterladen. Und dann hat auch dieses kleine Projekt, ich glaube, das sind auch 100 Stück oder so. Was hat er jetzt hier draufstehen? 59 Stück wurden nur hergestellt. Ich habe die Nummer 30 von 59 wirklich in der Big Box mit Poster, Mauspad und so dabei. Ne, als wäre das wirklich veröffentlicht worden. Ne?
Aber ich glaube, bei Baldur's Gate war es doch schon so, dass die da nochmal nachgefragt hatten und es für die okay war, weil es kein kommerzieller
das ist bei dem Warcraft. Beim Warcraft Adventures, das eine Auflage von 59 Stück hat, da müssen wir uns über ein kommerzielles Projekt ja nicht unterhalten. Das ist ja wirklich ein Fanprojekt auf einer kleinen Gruppe und das Ding hat, ich glaube, keine 40 Euro gekostet. Aber was du ja meinst, sind ja zum Beispiel Neo Geo Sachen, wo du dann in die Tausender gehst schon. Ne?
Ja, es ist halt mies. Also ich habe an sich ja auch nichts gegen Repros, aber es ist halt mies, dass irgendjemand kauft die günstig, weil die sind ja nichts wert, außer die Materialkosten eigentlich. Und dann verkauft die aber derjenige weiter und sagt es vielleicht noch nicht mal dazu. Also spätestens beim vom vierten Besitzer erfährt man wahrscheinlich nicht mehr, dass es eine Repro ist. So, und dann landet das irgendwann so halt auf dem Markt und dann brauchst du wieder Fachleute, die sich angucken können, okay, ist das jetzt ein Original, das was wert ist, oder ist es eine Kopie, die nichts wert ist, und irgendwer wird dabei immer über den Tisch gezogen. Das finde ich halt nicht gut.
Willkommen im Jahr 2017.
Ja, natürlich. Aber wir sind jetzt schon in 2018.
Ja, ja, ein Kumpel von mir, der hat übrigens dazu ein Buch geschrieben, also ein Roman, also eine Geschichte. Das nennt sich Nerdwana. Und das dreht sich nämlich wirklich darum, um dass sie sagt, okay, irgendwie dem fehlt gerade an Kohle, und dann er ist Gamer, und irgendwann stellt er fest, ach, weißt du was, hier, ich könnte doch einfach mal ein paar Spiele fälschen, gerade wertvoller, und das Geld dann halt dafür nutzen, um mein Leben wieder in den Griff zu bekommen.
Auf was für absurde Ideen Menschen kommen.
Ja, erzähl doch mal.
Ja.
Damit meine ich nicht die Romanidee, also ich meine die Idee, Spiele zu fälschen und damit Kohle machen zu wollen.
Ja, verrückt.
Verrückt. Ja, aber wenn man, ich habe das ja auch immer, da gab es ja hier Secret of Mana 2 als Super Nintendo Modul. Das ist ja teilweise für 200, 300 Euro weggegangen.
Die Übersetzung meinst du jetzt? Weil in Japan ist es ja rausgekommen.
Ja, natürlich wirklich die deutsche Übersetzung. Wirklich als Secret of Mana 2 mit deutschen, als PAL-Modul mit deutscher Übersetzung.
Ja, gut, aber wer das Geld bezahlt, der ist auch ein bisschen blöd, dass er diesen Leuten das in den Rachen wirft, weil die klatschen halt die Übersetzung, die irgendjemand netterweise gemacht hat, auf das Modul, haben Materialkosten von 10 Euro und verkaufen es dann für 200 oder was. Also das ist doch nicht korrekt. Die haben keine große Arbeit damit gehabt. Aber das ist, ja gut, es ist ein anderes Thema. Also können wir gerne nochmal einen Podcast machen.
Gibt's seltene Ocean-Spiele?
Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt für Ocean-Spiele so einen großen Sammlermarkt gibt. Also ich denke mal, dass die C64 und Amiga-Spiele schon relativ gefragt sind, aber jetzt nicht unbedingt, weil Ocean draufsteht, sondern weil die haben es halt geschafft, ihre Qualität halt so einen gewissen Standard zu halten. Also es ist wenig, dass es wirklich totaler Crap ist, und die ganz großen Knaller hatten sie halt auch nicht, aber viele geile Automatenumsetzungen.
Nee, aber ich glaube, so ein
Knaller war.
Ja. Spiel oder so gibt's nicht. Ja.
Ich meine, du hast auch damals noch nicht so Sachen wie Emulatoren gehabt. Also du hast keine andere Möglichkeit gehabt, als jetzt bei der Ocean-Umsetzung von Operation Wolf oder Thunderbolt oder Rainbow Islands, Cabal, Pang, die zu zocken. Oder Toki hat mir auch Spaß gemacht.
Toki war echt
gut. Ja, das waren coole Dinger, und die hätte ich bestimmt nicht kennengelernt, wenn sie auf dem Automat geblieben wären.
Man darf auch nicht vergessen, finde ich, man hat früher auch nicht so genre-treu gezockt. Ich habe auf dem C64 und Amiga und auch noch weit später einfach jedes Spiel, das mir irgendeiner halbwegs ans Herz gelegt hat, gespielt. Selbst Leaderboard Golf, ja, also auf dem
C64. Ich auch.
Aber Leaderboard Golf war aber auch cool.
Ja, aber erzählt mal heute so einem durchschnittlichen 12-Jährigen, ey, Golf macht Spaß.
Ja, weil die Spiele damals noch nicht so komplex waren. Also du konntest
das einsteigen. Das hast du jetzt dem, der in seinem Regal, ich glaube, 3 Reihen Golfspiele hat.
Oh, yeah.
Ich habe, glaube ich, von eines der ersten, also hier ein Interton Golf bis hin zu den letzten Tiger Woods Dingern.
Cool, ich stehe auf Golf.
Ja. Ja, auch.
Und im Grunde genommen, wenn man ganz ehrlich ist, um da den Kreis zu schließen, seit Leaderboard hat sich nicht so wirklich viel verändert, zumindest bei Tiger Woods nicht, finde ich. Sieht nur besser aus.
Ja, was willst du? Kannst ja nichts mehr großartig machen. Du hast bei Links, da hatten sie es ja dann irgendwann mal teilweise so gemacht, dass sie echte Grafiken, also Fotos genommen haben, was ja ganz interessant aussah, um es mal nett auszudrücken. Ja,
als Standbild sah das toll aus.
Ja, genau, als Standbild sah es toll aus. Aber ansonsten kannst du ja an Golfspielen nicht mehr viel ändern. Also,
weißt du, was ich krass finde? Dass ich weiß, dass Leaderboard Golf auf dem C64 von Eaglesoft gecrackt wurde, aber mir der Entwickler gerade nicht mehr einfällt, der das Spiel entwickelt hat. Das ist schon...
Ja, genau. War es nicht von US Gold als
Partner? Das müsste Access gewesen sein, US Gold, ja.
Ah, ja.
Krass. Ja, Access, genau, ja.
Ja, so war das damals.
So war das damals.
Ich muss gerade überlegen, ob Ocean irgendwelche Golfspiele hatte, aber wenn, dann glaube ich vielleicht so Minigolf oder sowas.
Ja, möglich.
Die hatten garantiert irgendwas. Also die hatten ja auch jede Menge Sportspiele, an die sich heute keiner mehr erinnert. Ja. Ich meine, die waren aus Manchester. Ich meine, das ist eine Fußballhochburg. Die haben auch jede Menge Fußballspiele gemacht.
Ja, aber Manchester United ist Europe, das gab vom Chrysalis, war das. Ja.
Das, aber was sie auch gemacht haben, das rechne ich ihnen hoch an, dass sie das veröffentlicht haben, ist Worms.
Stimmt.
Ja.
Stimmt. Auch ein Klassiker, ein 2D-Klassiker. Also Worms, also die 2D-Teile, 3D fand ich doof, aber genau. Die 2D-Teile im Netzwerk, am PC und auch meinetwegen auch damals die Dinger, die haben halt echt Spaß gemacht.
Ja, weil ich habe da gelernt, dass ich zu ungeduldig für Worms bin.
Warum? Hast du immer die Würmer in den Tod geschickt? Oder
es was? Ist einfach so, ich konnte halt nicht abwarten und hab dann irgendwann angegriffen. Und wenn dann jemand mit einer Granate gut werfen konnte, war der Arsch halt schneller ab, als mir lieb war. Daher.
Tja. Ja.
Aber Worms, das war schon so die Endzeit von so ein bisschen von Ocean. Ich meine, später, ich weiß noch, auf der PlayStation haben sie, glaube ich, das Raiden Project noch.
Genau.
Ja.
Und dann, also geendet hat es ja mit irgendwelchen N64-Spielen, ne? Also das ist...
Stimmt.
Mission Impossible haben die noch gemacht.
Ja.
Oder zumindest angefangen zu machen. Das hat ja Infogrames dann fertig gemacht. Die hatten ja Ocean gekauft am Ende. Also um das nochmal zu erwähnen, 98 hat dann... Oder 96 hat Infogrames Ocean gekauft und dann ist es dann auch irgendwann umbenannt worden, 98 in Infogrames UK und dann war es vorbei. Ich meine, Ocean, die haben ja damals alles gekauft. Die haben ja auch Kremlin gekauft, falls euch das auch noch was sagt.
Kremlin Graphics.
Ja, klar. Ja,
also die haben einfach die Konkurrenz weggekauft und dann auch nicht mehr viel mit denen gemacht. Und Ocean, die haben dann mit N64 und dem GT64, glaube ich, war das letzte Spiel, das sie rausgebracht haben, ist diese großartige Ära zu Ende gegangen.
Ja.
Ja, und ich meine,
schon schade.
Was die alles beliefert haben. Jedes System, das nicht auf den Baum kam, sie waren auf dem Nintendo, auf dem Super Nintendo, auf dem N64, auf dem C64, CPC, Atari, sie waren überall. Und das ist schon mal eine Leistung an sich, wie ich finde.
Ja, 14, 15 Jahre haben die auch wirklich den Markt teilweise dominiert. Also ich weiß, Anfang der 80er, Ende der 80er gab es, glaube ich, keine Firma, die so viel Kohle gemacht hat wie Ocean im
Spiel. Mein EA gab es damals auch schon, aber die haben weit nicht so viel veröffentlicht wie Ocean zum Beispiel.
Ja gut, EA hat ja damals noch so ein bisschen drauf rumgeritten, dass ja eine Vereinigung von Künstlern wären und
ja,
das, das haben sie ja...
Aber da hat Ocean, ich meine, das hat ja nicht nur EA gemacht. Ich meine, Ocean hat auch durchaus die Namen der Programmierer in ihren Intros erwähnt und so. Das war damals schon ein Novum. Ich meine, klar, EA hat das auch getan.
Zelebriert dann, in den Verpackungen. Hat
gesagt, also das. Die haben es zelebriert, aber auch bei Ocean gab es durchaus dadurch einen kleinen Wettbewerb, dass die Entwickler halt das beste Spiel machen wollten, also auch untereinander. Ja, mein Spiel war geiler als deins und so, weil auch mein Name steht drin. Fand ich einen schlauen Schachzug damals.
Durchaus.
Ja. Ne, also das gab's ja in der ersten Zeit gab's es ja gar nicht so in den ersten Heimcomputer beziehungsweise Konsolenumsetzungen, so Atari oder so. Ne?
Nee, da durften die das nicht, weil die hatten auch Angst. Auch die ganzen japanischen Entwickler, die standen da teilweise bis weit in die 90er nur mit Pseudonymen drin, damit die nicht von den anderen Konkurrenzfirmen abgeworben werden. Also das ist schon bizarr, wenn du dir das mal überlegst. Und die ich glaube, das erste Easter Egg, das war doch in Adventure, wo dann der Programmierer seinen Namen versteckt hat, ne? Wenn du da in den Raum reingegangen bist. Ja, an diesem Atari-Spiel. Also das ist schon sehr abgefahren, wie das damals sich so entwickelt hat zu dem, was es heute ist. Ich meine, heute, okay, da steht auch nicht mehr ein Name, da stehen dann halt 385 Namen, die dieses Spiel daran mitgearbeitet haben.
Ja, das ist ja heute auch ein bisschen was anderes, ne? Also wie schon sagtest, gerade in der Gründungszeit zu Ocean waren oft viele noch Minderjährige, haben das zu Hause gemacht. Klar, später ging es dann natürlich in die Büros rüber, aber das ist ja oft so gewesen, dass irgendwelche Kids Spiele gemacht haben, die haben die dann an irgendwelche Publisher verkauft und die haben die dann rausgebracht, ne? Also
ja, David Braben zum Beispiel.
Ja.
Und ich stand sehr auf, ich weiß nicht, kennt ihr Thalamus Software, so hieß die?
Ja, natürlich, klar.
So ein paar edle Side-Scroll-Shooter und die hatten so einen Star-Programmierer, es war ein Grieche namens Stavros Fasulas, irgendwie sowas. Und sein neues Spiel kam dann nicht raus, weil er zur Armee musste. Also in dem Alter haben wir uns damals bewegt, als Programmierer und Designer.
Ah, stimmt. Ja, da gibt's auch diese schöne Geschichte. Gerade wenn es so Spiele sind, die nicht offiziell rauskamen aus diversen Gründen und manchmal auch guten Gründen, dann halten sich diese Entwickler, also die kriegst du dann heute schwer zu greifen, weil die sagten, okay, das war irgendeine Jugendsünde oder sowas. Aber es gibt auch den Entwickler von Sex Games, was bestimmt jeder von uns kennt.
Ja.
Und der steht da heute auch noch zu, einerseits, weil er sie A, mit seinem echten Namen dort präsentiert hat und B, sagt er, nö, das war halt einfach, er sagte, das war auch eine unheimlich lustige Zeit, weil nachdem das rauskam, sagt er, kam er nämlich zur Armee, also musste seinen Bundeswehrdienst dort machen und als er sagte, als es dann so in der Kaserne ging, ja, was er denn so macht, ja, sagt er, hat das und das Spiel veröffentlicht, war er der Held in der Kaserne, ne? also ein sehr sympathisches Interview dazu zugegeben. Das fand ich, ne, weil viele dann bei sowas dann heutzutage sagen, nee. natürlich, aber ein paar tolle Ocean-Spiele haben wir ja schon genannt, die er so hat. Also Lost Patrol ist auch mein, denke ich mal, absolutes Highlight, weil es, boah, wie hieß noch mal diese Serie, die in den 80ern, das war doch so ein bisschen so angelehnt an diese, Mesh war ja nicht Vietnam.
Das du war meinst ja Nam, Dienst in Vietnam.
Ja, genau. Die lief doch damals auch zur gleichen Zeit. Richtig, die lief doch auch zu der Zeit irgendwie auf RTL oder sowas. Ja. Stimmt.
Also mein Lieblingsspiel ist, bleibt und wird immer sein von Ocean. Natürlich Whistball. Das Ding, ich meine, das ist eine Designbombe, ein Meisterwerk. Du kannst es im Koop zocken. Die Grundidee ist originell. Und ich werde nie vergessen, wie oft ich geflucht habe, wenn man die Extras aktivieren wollte, musste man ja mit dem Stick rütteln. Und das hat mich ein paar Mal das Leben gekostet, aber abgesehen davon, brillant. Ich habe sogar eine Amiga-Version nochmal durchgespielt. Und die nervte, weil da jeder Schuss des Whistballs so ein Snare-Drum-Sample war. Furchtbar.
Ja, am auf Amiga habe ich es auch.
Richtig war es cooler.
Aber das, ja, gebe ich echt zu. Auch als Amiga-Kind kann ich das neidlos anerkennen. Ja, aber nachdem ihr jetzt schon meine auch mit Lieblingsspiele genannt habt, mit Lost Patrol und Whistball, dann sage ich als mein Lieblingsspiel, weil ich damals viel Zeit mit verbracht habe, Robocop. Das war ein cooler Shooter. Schön, also da kommst du dir vor wie in der Spielhalle, wenn du da den zweibeinigen Roboter abknallst. Also es hat Spaß gemacht, war nicht zu einfach, nicht zu schwer. Man konnte es gut lernen, also gutes Ding. Und die Mucke war halt immer geil. Also bei den Ocean-Spielen Cover und Mucke, die kamen halt einfach nochmal als positiver Punkt dazu. Weil sie
Martin Galway hatten.
Ja.
Und aber Bob gut, die Franklin. Anderen hatten Rob Hubbard.
Ja.
Der war auch nicht schlecht.
Ja.
Ja, ja gut, Chris okay. Hülsbeck. Und Chris Hülsbeck.
Batman. Die Stemper.
I'm Batman.
Ja. Ja, fein. Dann haben wir doch Ocean mal halbwegs ausführlich gesprochen. Sagen, natürlich könnte man noch 100 Jahre gekratzt, weiter drüber reden.
Ja, wir haben den Ozean bezwungen.
Ja, du hast... Ja, ja, ich werde jetzt eine Runde spielen. Oh, das
ist die Schneider-Version, also die Amstrad-Version war Killer
von Grunt. Navy Seals fand ich auch ziemlich geil. Besonders auf dem Game Boy hatte es absolut geilen Soundtrack gehabt.
War das das Spiel für diesen Film mit Charlie?
Ja, der.
Und Michael Biehn, ja.
Ich glaube, bei Navy Seals hatte das wahrscheinlich auch Bob Weglin wieder ordentlich beim Punisher geklaut.
Moment, das war ja nicht das Cover. Das Cover von Navy Seals war
Fallschirmspringer-Grafiken gab es da auch einige. Also bei Marvel wurde schon ganz gerne mal geklaut.
Ja,
inspiriert.
Hat man genau so nennt man das doch. Genau. Ja, das war doch auch, glaube ich, initiiert, Navy Seals.
Ja. Aber nach 25 Jahren fliegen die alle runter. Insofern haben wir jetzt ganz gute Karten.
Ja, Platoon mit der geilen Übersetzung.
Das erste Opfer war deine Unschuld.
Ja. Ja, genau, das erste Opfer des Kriegs ist deine Unschuld. So, wow, sechs Jahre. Aber
stimmt. So haben sie sich stimmt, Platoon war auch noch ein Original, ein Konzept von Ocean, ne?
Ja. Ja, und es war gut.
Es war grafisch auch recht
aufwendig. Platoon war auch eins der C64-Spiele, die unbedingt jeder mal gespielt haben musste damals. Neben Maniac Mansion und Elite und Pirates.
Ja.
Oh, und International Karate.
Ja. Da können wir eine ganze Serie draus machen. Tolle C64-Spiele.
Ultima, lass uns
ja. Ja, C64.
Okay. Berühmte letzte Worte. Henry, wie fandest du deine erste Teilnahme in dem unglaublichen Zeitreise-Sofa-Podcast?
Ich fand es sehr spannend, informativ, lustig und nett. Und vielen Dank für die Einladung. Und ich wäre natürlich gerne.
Da haben wir ja Glück gehabt, Sven, was?
Boah, endlich sagt mal einer und beantragt nicht Namensänderung und so.
Huh. Nee, das passt schon. Ich habe mich sehr gut verstanden gefühlt. Insofern alles super.
Sehr schön. Dann, ja, vielen Dank. Es war sehr schön mit dir. Auch mit dir, Jo, wieder sehr toll. Auch eine sehr tolle Einleitung. Ja.
Es war mir eine Ehre.
Der Mann weiß, was er da tut.
Ah, wir hätten gerade so einen schönen Abschluss gefunden.
Wir können alle nochmal Tschüss sagen. Also, Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Jo, Tschüss.
Reingehauen, ciao.